Wir müssen ins Handeln kommen, nachhaltig, für die Umwelt. Welche Rolle der Faktor Mensch dabei spielt und wie das wissenschaftlich erforscht wird, darüber sprechen wir heute mit einem Psychologen, einem Umweltpsychologen.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Die Klimaforschenden sind sich grundsätzlich einig. Der Klimawandel ist da und er ist auch menschgemacht. Stellt sich jetzt aber die konkrete Frage, was tun die Menschen dagegen? Wie kommen sie ins Handeln? Warum kommen sie vielleicht auch nicht ins Handeln? Und welche Bedingungen, sowohl individuelle als auch systemische, fördern oder behindern dieses Handeln? Professor Dr. Gerhard Rehse ist Psychologe, Professor für Umweltpsychologie, genauer an der Universität Kaiserslautern-Landau und heute mein Gast. Was meinen ökologischen Fußabdruck und meine Reise zu einer Verringerung desselben betrifft, kann ich versichern, ich bin auf einem sehr guten Weg. Ob das jetzt alles Hand und Fuß hat und wie umweltfreundlich er lebt und forscht und wie wir andere überzeugen können, das vielleicht auch zu tun, darüber möchte ich heute mit Gerhard Rehse sprechen. Herzlich willkommen in Realitätsnah.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Sie kommen aus Kaiserslautern oder aus Landau gerade?
Gerade komme ich aus Berlin tatsächlich, weil ich mit meiner Familie in Berlin wohne und genau, in Landau arbeite, in der Pfalz.
Wunderbar. Jetzt die Frage, die ich allen Menschen stelle, die hier im Podcast eingeladen werden. Wenn Sie sich fremden Menschen bei einer Abendveranstaltung auf einem Kongress beispielsweise am Buffet vorstellen müssten, wie tun Sie das?
Ja, ich würde wahrscheinlich mit irgendwas zu essen schon in der Hand sagen, ja, hallo, mein Name ist Gerhard oder je nachdem, wie formell es ist, Gerhard Rehse. Und ja, ich bin Professor für Umweltpsychologie an der Universität Kaiserslautern-Landau und da erforsche ich Prozesse sozial-ökologischer Transformation, also was sind so die individuellen, die systemischen Bedingungen, unter denen Menschen bereit sind oder eben nicht bereit sind, sich nachhaltig zu verhalten.
Wie kommt man denn dazu, Umweltpsychologe zu werden?
Ja, wie kommt man dazu? Da ist schon viel Eigeninteresse natürlich hinter an der Thematik und allem voran ein Psychologiestudium. Und dann kann man eben, wenn man Psychologie studiert hat, danach dann sich in der Richtung spezialisieren.
Gibt es diese Richtung, also ich kenne mich in der Psychologie ein bisschen aus, wie lange gibt es denn diese Spezialrichtung Umweltpsychologie?
Die Umweltpsychologie gibt es tatsächlich schon länger, als manche denken. Also so in den 80er Jahren wurde das so ein bisschen institutionalisiert. Das heißt, es gibt innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Psychologie auch eine eigene Fachgruppe mit mittlerweile über 200 Mitgliedern. Und gibt jetzt keinen eigenständigen Studiengang. Also die Psychologie ist ein grundständiger Studiengang und an verschiedenen Orten kann man dann ein bisschen mehr Schwerpunkt zum Beispiel auf Umwelt legen, wie auch zum Beispiel auf politische Psychologie oder Medienpsychologie oder Verkehrspsychologie. Das ist in Deutschland so ein bisschen abhängig davon, an welcher Uni man ist.
Und in Kaiserslautern-Landau kann man Umweltpsychologe werden?
Da kann man zumindest einen Studiengang studieren, der heißt Mensch und Umwelt, der sehr viel Umweltpsychologie, Umweltkommunikation und Umweltökonomie beinhaltet und damit dann ziemlich genau das auch machen. Ja.
Umweltkommunikation, gutes Stichwort. Ich habe auf Ihrer Website gesehen, Sie haben einen Klimalebenslauf, einen Climate CV. Können Sie uns das und den Zuhörenden mal bitte ein bisschen erläutern? Was ist das und wie wird er erstellt?
Tatsächlich war das eine Idee, die wir vor Jahren bei uns in der Arbeitsgruppe mal besprochen hatten. Da war so ein großes Thema Reisen und CO2-Emissionen in der Wissenschaft, weil viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen reisen zu Konferenzen, zu Workshops etc. Und da ist natürlich immer das Thema, okay, wie macht man das? Wenn man jetzt als Wissenschaftler glaubt, man muss jetzt in die USA zu einer Konferenz, dann kommt man um einen Flug ja nicht drumherum. Und wir haben uns überlegt, okay, vielleicht kann man das da die Diskussion anstoßen, indem man das mal sichtbar macht, was wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen da eigentlich verballern, in Anführungszeichen. Und daraus ist die Idee des Climate CVs entstanden. Das heißt, hat jeder und jede von uns dann mal runtergeschrieben, wo wir dienstlich mit dem Flugzeug unterwegs sein mussten. Und das haben wir dann aufgeschrieben, das kann man berechnen. Es gibt ja vom Umweltbundesamt und anderen Institutionen Zahlen, welche Flugdistanzen mit welchen CO2-Emissionen einhergehen. Und dann haben wir das einfach erstellt und haben da auch von verschiedenen Stellen durchaus interessantes Echo drauf bekommen.
Es dient also Fragen der Transparenz, letztlich sein eigenes Verhalten transparent machen.
Genau, also uns ging es darum, das mal quasi mal aufzuzeigen, dass wir als Wissenschaftler nicht die ganze Zeit sagen können, ja, das und das und das muss man tun, weil wir ja selber auch Teil dieses Systems sind und selber abhängig zum Teil sind von solchen Verhaltensweisen. Und damit so eine Diskussion anzustoßen, das war unser Ziel.
Sollten auch andere Forschende sich sowas zulegen, nicht nur Umweltpsychologinnen und Umweltpsychologen?
Es gibt tatsächlich ein paar Forschende, die das aufgenommen haben und auch so ein Climate CV sich erstellt haben. Ob das jemand sollte oder nicht, das ist jedem selbst überlassen. Also ich meine, letzten Endes kann man auch argumentieren, naja, was soll das? Wir brauchen systemische Veränderungen. Ist das jetzt nicht auch wieder so ein bisschen moralisieren und jeder muss da selber gucken? Wie gesagt, ich glaube, es ist eine nette Idee gewesen, um halt diese Diskussion da überhaupt mal anzuschieben. Und das ist uns an ein paar Stellen durchaus gelungen.
Ja, eine nette Geschichte, um die Diskussion anzustoßen. Gut, auf den Konsens der Wissenschaft hinsichtlich des Klimawandels habe ich ja eingangs schon hingewiesen. Der ist da, das können wir nicht wegdiskutieren. Wir sehen es in den Nachrichten, wir sehen es tagtäglich auch. Wir fühlen es, wenn der Sommer schon zu Ostern kommt, wenn es Ende April trotzdem noch mal schneit. Ja, sind wir nicht eigentlich dem Untergang geweiht? Sitzen wir nicht in einer brennenden Hütte? Wie weit ist es denn?
Das können die Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja am besten beurteilen. Dem Untergang geweiht würde ich persönlich nicht denken. Es gibt weiterhin viele, viele Möglichkeiten, alles zu tun. Das sagen auch verschiedene Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ob wir da bei dem 1,5-Grad-Ziel bleiben können, da gibt es in der Tat sehr viel Diskussion. Aber es gibt auch aus den letzten Jahren Szenarien, die eben sagen, mit den und den und den Wegen könnten wir das noch schaffen. Aber die schlagen wir halt nicht ein. Das heißt, aus meiner Sicht, sitzen wir in einer brennenden Hütte, da deutet alles drauf hin. Und da sind sich auch tatsächlich 99,6% der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich mit Klima befassen, weltweit einig. Aber wir haben das in der Hand. Wir haben das als Individuen in der Hand. Wir haben das als Gesellschaften in der Hand, daran noch was zu ändern. Und wo der Haken ist, das ist halt die spannende Frage.
99,6% bei den Klimaforschern und Klimaforscherinnen. Also 0,4% glauben es quasi nicht. Bei den Privatmenschen auch um mich rum, könnte ich mir vorstellen, ist die Prozentzahl ein kleines bisschen höher. Also es gibt Menschen, die das immer noch nicht glauben, immer noch nicht wahrhaben wollen. Wie kommt es zu dieser verzerrten Annahme? Was ist das? Was steckt dahinter?
Da steckt vermutlich sehr, sehr viel hinter, wie auch bei anderen Themen. Wir haben das ja gerade in den letzten Jahren erlebt, in verschiedenen Bereichen, ob das die Corona-Krise war, ob das die Klimakrise, der Klimawandel ist oder auch, wenn es um sowas wie Krieg geht. Es gibt einfach verschiedene Informationsquellen, die Menschen nutzen. Und da hängt es dann ganz stark davon ab, welchen Informationsquellen man halt eher vertraut. Es gibt Studien, die zeigen, dass sowas wie Vertrauen in Wissenschaft durchaus hoch ausgeprägt ist. Und die allermeisten Menschen sehen da auch tatsächlich, also haben da auch Vertrauen und auch Vertrauen in das, was die Wissenschaft da sagt. Natürlich darf man da kritisch sein. Ja, also auch Wissenschaft ist nicht perfekt. Ja, und bei so einem Konsens, wie es beim Klimawandel ist, da finde ich es persönlich schon so ein bisschen schräg, das grundlegend zu hinterfragen. Aber man darf es natürlich machen. Das, was Sie sagen, die es wirklich leugnen, das sind in Deutschland, ich glaube, so 10-15% etwa. Und das ist jetzt weit weg von irgendeiner Mehrheit. Es ist teilweise eine laute Minderheit, gerade in den sozialen Medien. Und das sind auch Menschen, wo ich persönlich denke, die wird man auch nicht mit Fakten überzeugen können. Deswegen ist, glaube ich, der Punkt eher, dass man versucht, mit dem, was da ist an Informationen, mit dem, was da ist an Fakten, mit jedem Menschen ins Gespräch zu kommen, jeden Menschen davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, im Sinne nachfolgender Generation nachhaltig zu handeln, dass wir uns auf die konzentrieren. Und dafür braucht es, ja, wie gesagt, individuelle, aber auch systemische Anstrengungen.
Ist es nicht vielleicht auch Verdrängung? Also will man es vielleicht auch nicht wahrhaben, weil man eben auch, also letztlich hat es ja Einfluss auf die mentale Gesundheit. Das ist eine Belastung. Das ist eine Belastung für einen selbst. Gibt es sowas wie eine Klimaangst, eine Ökotrauer? Kann man sowas messen?
Das kann man in der Tat messen und da steckt ja auch viel drin. Also Sie sagen es ja gerade, dieses Verdrängen, das ist so ein Mechanismus, ja, Klimaleugnung. Ja. Ich habe damit nichts zu tun, ist eine Form von Klimaleugnung. Die anderen sind verantwortlich, ist auch ein Teil von Klimaleugnung, das gibt es gar nicht, ist auch Klimaleugnung. Und das ist eine Form von der Verdrängung, die hängt mit verschiedenen auch psychologischen Faktoren zusammen und sozialen Faktoren etc. Aber wenn man an dem Punkt ist, dass man den Klimawandel als gegeben sieht und dass man da was tun muss, dann können natürlich so emotionale Reaktionen, wie Sie gerade sagen, ob man es Klimaangst oder Klimasorge, wie auch immer man das nennen möchte, das sind dann ja völlig rationale emotionale Prozesse, die da ablaufen. Ja, wenn man weiß, was passiert, wenn man weiß, was auf die Menschheit potenziell zukommt, wir wissen ja nicht wann und wir wissen nicht genau wo, aber wir wissen, dass sich das Klima wandelt und wir auf bestimmte Kipppunkte zurasen, dann ist es aus meiner Sicht eine relativ gesunde emotionale Reaktion, da mit großer Sorge drauf zu schauen.
Große Sorge, ja, aber ich spreche ja über Klima Angst, also tatsächlich diese Starre, die dann vielleicht auch eintritt. Also gibt es da Studien zu? Gibt es dieses Konstrukt? Ist das auch schon in so einem therapeutischen Kontext auch schon gemessen worden?
Jein, also es gibt das Konzept und das Konstrukt Klimaangst, gibt es mittlerweile auch verschiedene Möglichkeiten und Instrumente, das zu messen. Ich würde aber bisher auch davon Abstand nehmen, das zu pathologisieren. Ja, also wir haben durchaus Klimaängste. Es gibt eine große internationale Studie von vor 2 Jahren, wo gezeigt wurde, international über 10 Länder, ich glaube 10.000 junge Menschen zwischen 16 und 25 wurden da befragt. Wo halt 60-70% gesagt haben, ja, wir haben Angst vor dem Klimawandel und vor allem Angst davor, dass nichts dagegen gemacht wird. Dann gibt es wiederum Studien mit Instrumenten, die so ein bisschen näher wirklich an Alltagsfunktionieren rangehen. Ja, also bei Angst geht es ja häufig darum, wie gut funktioniert man noch im Alltag. Und bei Klimaangst gibt es auch ein Instrument. Und da zeigt sich mit diesem Instrument, dass die Klimaangst nicht so stark ausgeprägt ist. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass bei vielen Leuten der Klimawandel dazu führt, dass man nicht mehr schlafen kann, dass man permanent weint, dass man sich auf nichts anderes mehr konzentrieren kann. Das ist wirklich sehr gering ausgeprägt. Aber auch von, das sind aber eben eher anekdotische Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen aus der Psychotherapie und aus der Praxis, das wird immer mehr Thema. Also das bringen Menschen als Sorge auch mit in therapeutische Sitzungen. Aber wie gesagt, das ist noch, also ich hoffe insgesamt auf jeden Fall noch, auf jeden Fall ist es nicht so, dass es was ist, was man pathologisieren müsste, was man heilen müsste.
Ist ja wahrscheinlich auch eher was Diffuses, was immer irgendwie so im Hintergrund erscheint, wie so eine Megawelle, die sich so ganz langsam auf einen zubewegt. Das umso wichtiger ist ja auch, was dagegen zu tun. Nachhaltiges Handeln ist da gefragt. Und ich kann jetzt an meinem Fußabdruck arbeiten. Ich kann mir ein Climate-CV zulegen. Wir wissen aber beide, dass das eine gewisse begrenzte Wirksamkeit hat. Sie hatten es vorhin auch schon erwähnt. Wie sieht eigentlich Ihr Fußabdruck aus? Wie umweltbewusst leben Sie? Und was glauben Sie, welchen Effekt hat das?
Ja. Naja, also um es mal so zu sagen, wir brauchen Verhaltensänderungen und eine Änderung unseres Lebensstils und wie wir wirtschaften als Gesellschaften auf allen Ebenen, individuell und systemisch. Ich glaube, dass jede und jede Person da einen Beitrag zu leisten kann. Wir leben in einer freiheitlichen Demokratie, da muss das jeder selber entscheiden, was er oder sie da auch macht. Ich persönlich, mein Fußabdruck, als ich das letzte Mal gemacht habe, der war, glaube ich, ein bisschen unterm deutschen Durchschnitt. Der liegt ja bei, je nachdem, was man sich anguckt, irgendwie 10, 11, 12 Tonnen. Meiner lag vor ein paar Jahren bei 8. Dass es total irrelevant ist für das Gesamtklima, wenn ich jetzt nur mich selbst angucke, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber es ist natürlich nicht irrelevant an der Stelle, wo wir uns bewusst machen, okay, wir sind nun mal viele Milliarden Menschen und jede Veränderung da kann zählen. Vor allem eben die Veränderungen in den doch sehr reichen Ländern. Ja, weil wir haben in Deutschland, wie auch in vielen anderen Industrienationen, natürlich einen vielfach höheren Fußabdruck als Menschen in anderen Ländern. Und um jetzt noch die Frage konkreter zu beantworten, also ich halte mich schon für relativ umweltbewusst. Wir haben seit Ewigkeiten kein Auto. Ich ernähre mich seit 20 Jahren vegetarisch. Also Ökostrom, also alles, was man irgendwie so machen kann, aber halt natürlich nicht völlig dogmatisch. Ja? Also ich wohne in Berlin und arbeite in Landau. Ja? Das pendel ich alles mit der Bahn. Aber auch die Bahn hat CO2-Emissionen, ja? Oder andere Einflüsse auf die Natur. Von daher, ich glaube, da kann jeder und jede gucken, was ist möglich im Alltag. Und das kann man versuchen umzusetzen. Und manches ist schwerer, manches dauert länger umzusetzen. Aber so einen kleinen Schritt kann jeder tun. Und wenn es einfach ist, nächste Woche mal einen Tag auf Fleisch zu verzichten. Damit kann man anfangen.
Ja, manches ist schwerer. Ja, Sie sagen es. Ich krieg's ja immer selbst mit. Ich versuche ja im Rahmen dieser Staffel meinen Fußabdruck zu verringern. Es ist nicht ganz einfach. Ich gebe es offen zu. Bin jetzt wieder hochgerutscht, weil ich auch eine Reise hatte, wo ich tatsächlich in ein anderes Land beruflich musste. Das haut natürlich immer richtig rein, ne? Ja, also der Einzelne kann was tun, die Einzelne kann was tun, aber wichtiger ist das Handeln großer Systeme, großer Organisationen. Die Effekte sind natürlich viel größer, das kann sich jeder vorstellen. Das ist aber nicht so einfach, weil Organisationen, Systeme, die können ja nicht für sich eine Entscheidung treffen, ich fange jetzt an, nachhaltig zu handeln, sondern diese Systeme bestehen ja aus einer Vielzahl einzelner Individuen und auch Prozesse. Das ist alles andere als einfach, das ist sehr komplex. Was braucht es denn, dass Organisationen in dieses Handeln, in dieses ökologische Handeln kommen, in dieses Fahrwasser gehen?
Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Sie haben ja gerade zur Einführung gesagt, wichtiger sind Organisationen und Systeme und so. Ich würde gar nicht sagen, dass sie wichtiger sind, weil Organisationen und Systeme bestehen ja letzten Endes aus Individuen. Ja, also das Wichtige, was wir uns angucken müssen, das ist die Interaktion, der Zusammenhang zwischen individuellem Handeln, Denken, Erleben und eben diesen systemischen Bedingungen. Das heißt also, auch eine Organisation ist ja geprägt von, wie Sie auch gerade sagen, von Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen, Einstellungen und so weiter und so fort. Und bei einer Organisation, das ist natürlich super wichtig, dass überhaupt man erstmal erkennt, okay, welche Menschen, welche Kolleginnen, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Leute haben denn eine ähnliche Denkweise, eine ähnliche Richtung, was zum Beispiel Nachhaltigkeit angeht. Mit denen kann man sich dann zusammenschließen, dann kann man erstmal ein kleines Forum bilden oder was auch immer. Also man kann so ganz klein anfangen. Man kann es aber auch von oben machen, ja, dass man als Organisation merkt, es gibt den Druck, nachhaltiger zu werden, nachhaltiger zu agieren. Dann kann man als Organisation als ersten Schritt Nachhaltigkeit versuchen zu institutionalisieren. Ja, man kann zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsbüro einrichten. Ein Green Office nennen wir das an Universitäten meistens, ja. Oder eine Nachhaltigkeitsmanager oder Nachhaltigkeitsmanagerin. Das heißt, da gibt es sowohl von oben als auch von unten viele Möglichkeiten, das anzustoßen. Und dann braucht man natürlich eine systemische Randbedingungen, gesetzliche Randbedingungen, die eben nachhaltiges Verhalten auch einfacher machen oder überhaupt erst ermöglichen.
Diese Randbedingungen oder diese Rahmenbedingungen sind ja für Organisationen besonders entscheidend. Das ist, so ist meine persönliche Erfahrung, wenn ich mir jetzt die große Rentenversicherung vorstelle. Da sind wir natürlich auch gebunden an bestimmte Vorgaben, an gesetzliche Verpflichtungen, die teilweise konterkarieren. Das muss man einfach auch sagen. Ne? Das ist dann schwierig und da muss man dann für sich muss die Führungsebene in der Organisation ja auch eine klare Entscheidung treffen, sich da bewusst zu positionieren und das vielleicht auch gegenüber Ministerien oder anderen entscheidenden Stellen auch dann nach außen zu bringen.
Genau, aber auch da ist man ja als Organisation nicht alleine. Also wenn man so wirklich so eine Machtposition hat, dadurch, dass man eine große Organisation ist, dann kann man sich ja auch weitere alliierte Organisationen suchen und mit denen zusammen als eine Stimme dann sprechen. Sowas passiert ja immer wieder und da kann die Deutsche Rentenversicherung zusammen mit anderen Organisationen natürlich ein extremes Gewicht aufbauen. Alleine, ob jetzt als einzelne Organisation oder als einzelner Mensch, ist es natürlich immer schwer, ne? Weil dann sind es vielleicht Partikularinteressen oder was auch immer. Aber wenn sich eine Koalition bildet aus Menschen, eine Koalition aus Organisationen, so unterschiedlich die vielleicht auch sonst sind, was Inhalt und so angeht, aber so ein gemeinsames Ziel haben, was sie an die Politik rantragen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich sehr viel überzeugender dann auch fürs Politikmachen ist.
Aus Ihrer eigenen Arbeit, haben Sie ein Beispiel, so ein Best-Practice-Beispiel? Fällt Ihnen da sofort was ein? Ein System, eine Organisation, die das besonders gut jetzt umgesetzt hat und durchzieht?
Also so ein großer Überflieger fällt mir da jetzt nicht ein. Es gibt natürlich Unternehmen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt größere Outdoor-Unternehmen, sowohl national als auch international, die sich sehr auf Nachhaltigkeit spezialisiert haben und das auch dann sehr stark institutionalisiert haben und alles umgestellt haben. Aber gerade diese Prozesse, sich Alliierte zu suchen. Das ist natürlich was, was wir auch bei diesen großen Klimakonferenzen ja sehen, wo sich eben Länder mit verschiedenen Vorstellungen, mit ähnlichen Zielen zusammentun und dann natürlich mit einer gemeinsamen Stimme sprechen können, anstatt dass da nur ein Land vorprescht und sagt, ich will jetzt aber das. Das funktioniert halt in großen Gruppen dann natürlich auch nicht.
Ja, ich denke, wir sind als Rentenversicherung da ja auch in einer vielleicht auch gar nicht so schlechten Position gegenüber privatwirtschaftlichen Institutionen, weil wir eben nicht dieses privatwirtschaftliche Interesse so haben, sondern eben letztlich eine gesellschaftliche Funktion und damit auch eine Form von Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung. Dafür steht die Rentenversicherung ja, dieser Generationenvertrag. Da hatte ja unsere Präsidentin Frau Rosbach in der Eröffnungsrede des Kolloquiums wunderbar darauf hingewiesen, Nachhaltigkeit ist letztlich eine Form von Generationenvertrag. Und die DRV-Bund, das hatte Frau Groß und die Direktorin ja auch deutlich gemacht in der ersten Folge unserer Staffel hier, wir sind ja schon recht weit, finde ich zumindest. Also ehrlich, ich bin ganz stolz. Wir haben Nachhaltigkeitsbeauftragte, wir haben Nachhaltigkeitskonzept. Ich muss regelmäßig mich treffen mit diesem Team und muss sozusagen Bericht erstatten, was wir dafür tun, um die Nachhaltigkeit sowohl sozialer als auch ökonomischer als auch ökologischer Art voranzubringen hier im Unternehmen. Das finde ich schon nicht schlecht. Also insofern sind wir da schon ganz gut. Aber man muss sagen, einfach ist es nicht. Einfach ist es nicht als Institution, da diesen Weg zu gehen. Ich nehme immer wieder wahr in Diskussionen, dass es tatsächlich noch nicht überall angekommen ist. Das muss man einfach sagen, ist eine schwierige Diskussion, weil es eben nicht so deutlich ist.
Genau, das ist der eine Punkt. Das ist schwierig, weil es noch nicht überall angekommen ist. Aber es ist auch schwierig, weil es nicht gefördert wird. Ja, also es gibt natürlich Fördermaßnahmen und auch politische und so weiter und so fort, aber es fängt ja mit so grundlegenden Sachen an, dass meines Wissens, ich bin jetzt kein Verwaltungsexperte, aber dass meines Wissens es immer noch so ist, dass zum Beispiel bei Ausschreibungen für Gegenstände, für Papier, für was auch immer, Nachhaltigkeit nicht immer an erster Stelle steht. Es ist häufig die Preisbindung, das, was zählt. Und mittlerweile gibt es Möglichkeiten, meines Wissens, das auch so ein bisschen zu steuern. Aber wenn es danach geht, zum Beispiel, dass eine große Institution einen Stromanbieter sucht, da glaube ich zum Beispiel nicht, dass es weiterhin ohne weiteres möglich wäre, dass das ein Ökostromanbieter ist, wenn er viel teurer ist als ein Nicht-Ökostromanbieter.
Ja, auch da hatte Frau Groß erzählt, dass wir durchaus unseren Ausschreibungsprozess schon so gestalten, dass wir diesen Schattenpreis mit inkludieren und somit Wirtschaftlichkeit anders betrachten. Ob das dann immer bei allen anderen Institutionen so ankommt, die dann uns wiederum prüfen, das weiß ich jetzt nicht. Soweit stecke ich da nicht drin, aber es geht in die richtige Richtung. Aber letztlich sind wir eine große Organisation in Deutschland, ja, und Deutschland ist eins von knapp 200 Ländern, ja, aber das ist ja ein globales Thema, das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Es ist ein supranationales Thema und die Frage ist ja, Sie hatten es angesprochen, die Klima, auch auf der Ebene braucht es Koalitionen. Ist die Frage, ob das angesichts der aktuellen weltpolitischen Situation gerade so einfach ist, Koalitionen zu schmieden. Lassen wir das mal beiseite. Aber wie werden wir denn als Gruppe, also tatsächlich globale Gruppe, Mensch, wie werden wir da wirksam? Wie können Sie sowas wissenschaftlich untersuchen und vorantreiben?
Also es gibt schon Studien, die zeigen, dass so ein Gefühl von kollektiver Wirksamkeit, also das Gefühl, dass wir als Gruppe irgendwas bewegen können, natürlich extrem motivierend ist. Ja, also gerade sowas wie Klimawandel oder Biodiversitätsverlust oder was auch immer. Gerade da ist klar, da kann man als Einzelner natürlich einen Beitrag leisten, aber halt als Einzelner kann ich ja den Klimawandel nicht aufhalten. Und wenn wir ein Gefühl bekommen, sei das in der Bewegung oder in einer Gruppe oder auch in einem Unternehmen, dass wir da zusammen wirklich einen sichtbaren Beitrag leisten, dann ist das natürlich auch dauerhaft motivierend. Sie haben ja gerade die Weltlage angesprochen. Natürlich können wir auf, sagen wir mal, auf individueller Ebene, wenn wir sowas wie Staaten mal außen vor lassen, ja, können wir schon so eine Art, ja, so ein globales Mindset schaffen. Ja, es gibt so Forschung zu so einer sogenannten globalen Identität, nennt sich das. Also Menschen, die sagen, sie fühlen sich sehr verbunden mit allen Menschen, sie sehen so die Menschheit als eine Familie und so weiter und so fort. Das sind auch Menschen, die sich halt eher umweltbewusst verhalten, eher für Umweltschutz einsetzen. Also auf so einer supranationalen Ebene, wenn wir es so nennen wollen, da kann man diese Prozesse schon anstoßen. Aber die werden natürlich, ja, konterkariert durch andere politische Prozesse, die ablaufen. Und ob wir als Menschheit insgesamt uns kollektiv wirksam fühlen können, jeder Einzelne, das glaube ich nicht. Aber was wir, glaube ich, schaffen können, ist schon ein Bewusstsein dafür zu schaffen, auch unter Entscheiderinnen und Entscheidern, dass es unser einziger Planet ist und wir den gerade vor die Wand fahren und jetzt wirklich alles in die Hand nehmen müssen, um da zusammen zu agieren.
Bestimmt keine einfache Aufgabe und also für mich wirklich mit das Schwierigste. Kommen wir nochmal zurück zu uns, zur DAV und vielleicht auch zu mir als Leiter des Dezernates Reha-Wissenschaften. Was würden Sie der Rentenversicherung, was würden Sie mir denn jetzt empfehlen? Was können wir tun? Was können wir als Institution tun? Was kann ich tun in dieser Institution, um das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, auch umweltbewusstes Handeln noch ein bisschen voranzubringen?
Ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie das in der DAV ist, welche Befugniskompetenzen Sie zum Beispiel haben oder was Sie wirklich entscheiden dürfen. Aber natürlich das Thema Tag für Tag ansprechen. Ja, also Tag für Tag ist vielleicht übertrieben, aber gegeben der Drastik ist es ein Thema, was aus dem Alltag ja eigentlich nicht raus darf. Also das Ansprechen. Versuchen, normative Veränderungen anzustoßen. Ja, das fängt mit sowas an wie auch mit der Kantine zu sprechen darüber, wie man möglicherweise für die Belegschaft nachhaltigeres Essen, gleichzeitig gesundes Essen auch machen kann. Mit den Verantwortlichen darüber zu sprechen, an welchen Stellen, und das machen sie ja, wie ich schon gehört habe, an welchen Stellen man wirklich Ressourcen sparen kann. Da kann man, je nachdem, welche Befugnisse und Kompetenzen man hat, sehr viel machen. Und wenn man dann mit anderen Leuten ins Gespräch kommt, dann kann sich natürlich auch so ein normativer Prozess entwickeln. Das heißt, je mehr man darüber spricht und je mehr andere darüber sprechen und die dann auch mit anderen darüber sprechen, dann wird das Thema normal, dann wird es Alltag und dann kommt es in die alltäglichen Entscheidungsprozesse mit rein. Also da kann man wirklich jeden Hebel versuchen zu nutzen.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, da einfach immer wieder darüber reden. Wir sind ja das Dezernat Reha-Wissenschaften hier innerhalb der Deutschen Rentenversicherung damit verantwortlich für die Weiterentwicklung und unsere Hauptaufgabe ist, Forschung zu initiieren, Forschung zu fördern, Forschungsprojekte zu realisieren zu lassen und dafür eben auch entsprechende Geldmittel zu geben. Ja, wie kann man denn Forschung ökologisch gestalten? Geht es jetzt darum, ökologische Inhalte reinzubringen? Was sagen Sie da? Was kann ich da machen?
Ja, ich meine, Forschung ist ja natürlich extrem vielfältig. Und der Forschungsaufwand für eine psychologische Studie zum Beispiel, der ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit dem Forschungsaufwand, den ein Physiker oder eine Physikerin betreibt, die irgendwelche Atome aufeinander schießen lassen will. Da gibt es natürlich zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen große Unterschiede. Aber gerade so im Bereich Gesundheit, im Bereich Psychologie, was wir seit Jahren zum Beispiel machen, als ich studiert habe, ja, da war das noch Standard, dass man 20, 30-seitige Fragebögen ausdruckt für viele hundert Versuchsteilnehmerinnen. Kann man sich ausrechnen, wie viel Papier das am Ende ist. Das wird das meiste davon mittlerweile online gemacht. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die nicht einen riesen Impact hat, aber schon was, wo man merkt, so, oh ja, da ist der Verbrauch echt zurückgegangen. Eine andere Sache, ja, ich habe das vorhin schon mal angesprochen, auch mit Konferenzen oder Konferenzreisen. Also viele, viele Meetings, viele individuelle Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen. Da wird heutzutage sehr viel weniger rumgereist. Da gibt es Möglichkeiten, das über Online-Telefonie zu machen. Das sind so Sachen, wo man tatsächlich auch forschend einspringen kann. Aber wenn es natürlich auch um sowas geht wie gesundheitswissenschaftliche Forschung, Laborarbeit, da gibt es natürlich ganz viele Regularien, die man vielleicht anpassen müsste. Also ich finde es persönlich sehr, sehr sinnvoll, dass eine Spritze nur einmal verwendet wird. Aber auch da gibt es sicherlich Ideen und auch nachhaltigere Strategien. Insgesamt gerade was Plastikverbrauch auch in der Medizin angeht, da Verhaltensweisen zu ändern. Da muss ich aber zugeben, da weiß ich nicht genau, wie da der Stand ist.
Da haben wir aber natürlich einen hohen Handlungsspielraum als Förderer, weil wir natürlich gewisse Rahmenbedingungen der Förderung definieren können. Das ist auch nochmal ein guter Impuls, den ich einfach nochmal mitnehme. Danke, Herr Rehse. Und ich danke Ihnen für das wirklich hochinteressante Gespräch, für die Hinweise an die Rentenversicherung, an mich persönlich natürlich. Und frage Sie ganz direkt, spielen Sie eigentlich gerne?
Spielen?
Ja, so im Privaten. Spielen Sie gerne Spiele?
Ja, ich spiele total gerne Brettspiele und ich zocke auch gerne mal eine Runde Mario Kart. Also,
welche Brettspiele spielen Sie denn gerne?
Oh, was spiele ich denn
so, Mensch,
gerne?
So, Mensch, ärgere dich nicht?
Ein Mensch, ärgere dich nicht, finde ich auch cool.
Vor ja, finde ich auch klasse.
Ja, vor allem mit Leuten, die sich richtig ärgern. Das ist ein großer Spaß. Naja, ich hab eine sehr lange Vergangenheit mit Die Siedler von Catan und Carcassonne und Puerto Rico, diesen ganzen
sehr eher komplexere Spiele.
Ja, aber auch so ein Kartenspiel wie Bonanza oder so.
Aber bei Mensch, ärgere dich nicht, kann ich sehr empfehlen, nicht nur vorwärts, sondern auch die Möglichkeit, dass man rückwärts laufen kann.
Das stimmt, das ist nochmal
spannend.
Ja, das ist nochmal ein cooles Element, ja.
Gut, wir wollen auch ein kleines Spielchen spielen. Haben Sie Lust? Sicherlich.
Ja, auf jeden Fall.
Entweder oder. Entscheiden Sie sich jetzt.
Entweder 75 Gramm Fairtrade-Schokolade oder 500 Gramm konventionelle Bitterschokolade.
500 Gramm konventionelle Bitterschokolade.
Warum? Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ich weiß, weil man die über eine lange Zeit strecken kann und sehr viel weniger Bitterschokolade isst als andere Schokolade und das daher vielleicht für meinen moralischen Kompass an der Stelle in Ordnung wäre.
Spannend, sehr gut. Gut, der nächste. Ein kleiner Garten für Sie und Ihre Familie alleine oder so eine große Gartengemeinschaftsinitiative mit 5000 Quadratmetern Land und 20 Leuten, wo man sich immer abstimmen muss, welches Beet, wo kommen die Erdbeeren hin und wo die Kartoffeln?
Ich habe mir jetzt nicht alles gemerkt, aber zweiteres.
Also eher gemein, mit anderen gemeinsam so ein großes Land bestellen, das ist eher Ihre Sache.
Genau, ja. Das wäre eher meine Sache, ja. Das ist auch eine Frage natürlich der Leute, mit denen man das macht und der Lage und so weiter und so fort. Aber grundlegend das Zweite, ja.
Gut, und dann letzte sehr einfache Frage, entweder Musik oder Podcast?
Musik.
Darf ich fragen, was?
tatsächlich sehr breit, also sowohl elektronisch als auch Rock und mit sogenannten, wie heißt es immer, Guilty Pleasures. Also ich bin ein großer Fan von der Musik von Lana Del Rey zum Beispiel, aber auch ein großer Fan der Musik von R.E.M. und Muse. Und versuche auch immer so ein bisschen reinzuhören, was so Neues so auf den Markt kommt. Also verschiedene Aspekte.
Da sind wir beieinander. Ich bin auch eher der Musikhörer. Aber das habe ich auch schon häufiger hier zum Besten gegeben. Ja, vielen Dank, Herr Rehse. Schön, dass Sie da waren.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Sie hören mich hier wieder im September. Wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause. Und dann sind wir wieder da, ganz realitätsnah. Bleiben Sie gespannt und neugierig. Ich freue mich drauf.